Liebe Gemeinde, liebe Freunde und Gäste, als Christen, als Nachfolger Christi müssen wir uns an ihn orientieren. Das heißt, wir müssen uns an seinem Wort orientieren. Und wir können sehr schnell, unbewusst von ihm abdriften. Und wir möchten heute über das Christsein, über die Nachfolge anhand der ersten 12 Aposteln einfach uns orientieren. Wie sind sie zu diesen Christen geworden, zu diesen Nachfolgern geworden, die sie geworden sind als Grundlage der Gemeinde und des neuen Jerusalems? Und wir haben aus den 4 Listen in dem Neuen Testament haben wir gesehen, es gibt den innersten Kreis mit den 2 Brüderpaaren, Petrus und Andreas und dann Jakobus und sein Bruder Johannes. Und ebenso haben wir die Bekanntschaft gemacht von Philippus und Bartholomäus bzw. Nathanael aus dem mittleren Kreis. Und wir haben gesehen, dass Jesus sehr unterschiedliche Menschen gewählt hat, so wie bei uns in der Gemeinde. Das soll nicht zu Spannungen nur führen, sondern das soll uns lehren, miteinander zu leben und Jesus nachzufolgen. Die Unterschiedlichkeit ist als Bereicherung gedacht für unser Leben und als eine Ergänzung. Und heute wollen wir eine sehr interessante Person kennenlernen. Und vielleicht werden wir einige persönliche Charakterzüge von uns in ihm sehen. Wir wollen eine Skizze von Thomas. Wenn ich den Namen Thomas sage, was fällt dir spontan ein? Ich denke, es fällt uns spontan ein, dass er der Zweifler in die Geschichte eingegangen ist. Und natürlich ist da ein Element der Wahrheit darin. Schließlich haben wir auch oft als Christen Zweifel über dieses und jenes. Aber ich denke, das ist sehr einseitig. Ich denke, es ist nicht fair. Und ich denke, dass wir sogar ihm Unrecht tun. Und heute wollen wir diesen Thomas, diesen melancholischen Jünger kennenlernen, der zur Gewissheit gelangte. Von dem Zweifeln zu der Gewissheit. Von der Skepsis zu der Sicherheit. Von der Verzweiflung zur Anbetung. Zur echten Anbetung. Ich weiß nicht, wie du bist. Bist du ein Zweifler? Bist du ein melancholischer Mensch? Vielleicht erkennst du einige deiner eigenen Charakterzüge in diesem Thomas. Thomas wird 3-mal in dem Johannesevangelium genannt, Thomas oder Didymus. Thomas ist das aramäische Wort, bedeutet Zwilling, und Didymus ist das griechische Wort, das heißt auch Zwilling. Und wir werden einsteigen an einer Stelle gegen das Ende von dem Dienst Jesu, gerade vor seiner Passion, wo wir diesen Thomas begegnen. Es ist schön, dass Johannes, im Johannesevangelium, dass er den Thomas aus der Vergessenheit und Anonymität gerettet hat. In den ersten 3 Evangelien hören wir nur seinen Namen. Also, ich möchte zuerst die erste Begebenheit lesen in Johannesevangelium Kapitel 11 von Vers 1 bis 8 und dann gehen wir zu den Versen 14 bis 16. Johannesevangelium Kapitel 11, Vers 1. Es war aber einer krank, Lazarus von Bethanien, aus dem Dorf der Maria und ihrer Schwester Martha. Maria war es, die den Herrn mit Salböl salbte und seine Füße mit ihren Haaren abtrocknete. Deren Bruder Lazarus war krank. Da sandten die Schwestern zu ihm und ließen ihm sagen, Herr, siehe, der, den du lieb hast, ist krank. Als aber Jesus es hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern um der Herrlichkeit Gottes willen, damit der Sohn Gottes durch sie verherrlicht werde. Jesus aber liebte die Martha und ihre Schwester und den Lazarus. Als er nun hörte, dass er krank sei, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Danach erst spricht er zu den Jüngern, lasst uns wieder nach Judäa gehen. Die Jünger sagten zu ihm, Rabbi, eben suchten Juden dich zu steinigen, und wieder gehst du dahin? Gehen zu Vers 14. Dann nun sagte ihnen Jesus gerade heraus, Lazarus ist gestorben, und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht dort war, damit ihr glaubt. Aber lasst uns zu ihm gehen. Da sprach Thomas, der auch Zwilling genannt ist, zu den Mitjüngern, lasst auch uns gehen, dass wir mit ihm sterben. Liebe Freunde, das ist das Ende unmittelbar vor der Kreuzigung, vor dem letzten Passafest, wo Jesus festgenommen und die Juden wollten Jesus umbringen. Das lesen wir im Vers 8, dass die Jünger sagen zu Jesus, Rabbi, eben suchten die Juden dich zu steinigen und wieder gehst du dahin. Vorher haben sie ihn in Galiläa auch verfolgt, wollten ihn auch umbringen und jetzt in Judäa wollen sie ihn auch umbringen. Ich lese aus Kapitel 7, 1. Und danach zog Jesus in Galiläa umher, denn er wollte nicht in Judäa umherziehen, weil die Juden ihn zu töten suchten. Und dann in Kapitel 8, 59 lesen wir, da hoben sie Steine auf, um auf ihn zu werfen, auf den Herrn Jesus. Jesus aber verbarg sich und ging aus dem Tempel hinaus. In Kapitel 10, Vers 31, da hoben die Juden wieder Steine auf, dass sie ihn steinigen. Und Vers 39, da suchten sie wieder, ihn zu greifen, und er entging ihrer Hand. Und er ging wieder weg, jenseits des Jordan, an den Ort, wo Johannes zuerst taufte, und er blieb dort. Wir sehen hier, das war sehr intensiv. Sie wollten ihn jetzt endgültig liquidieren. Und Jesus geht auf der anderen Seite vom Jordan auf heidnischem Gebiet, wo er etwas Ruhe davon hat, etwa 30 Kilometer nordöstlich von Jerusalem. Und dann, gerade als er dort ist, kommt der Hilferuf von seinen Freunden, von Martha und Maria und sagen, Herr, den du lieb hast, ist krank, ist ernsthaft krank. Es wird in diesem Kapitel 3-mal erwähnt, dass Jesus Lazarus, Martha und Maria liebte. Er hat schließlich dort ein Zuhause erfahren. Sie waren so gastfreundlich. Er, der keinen Platz hatte, wo er seinen Kopf legen konnte, hat immer dort Erfrischung gefunden. Und die Frage ist, warum gerade in dieser Not, dass Jesus nicht sofort schnell eilt, um Lazarus zu heilen. Und Jesus gibt den Grund. Er sagt, diese Krankheit ist nicht zum Tod, sondern zur Verherrlichung Gottes und zur Verherrlichung des Sohnes. Vielleicht darf ich mal so sagen, das ist das Erste, woran wir denken als Christen, wenn wir Probleme und Schwierigkeiten und Schmerzen haben. Herr, mach ein Ende davon. Und wir wissen das alle. Gott meistens ändert das nicht sofort. Und ich sage deswegen, weil wir dürfen nicht Gott und nicht Jesus Christus zu unserem Handlanger machen, zur Erfüllung unserer Gefühle, unseres Wohlstands und unseres Lebens. Sondern was Gott tut und lässt, auch wenn wir das völlig nicht verstehen, ist zur Verherrlichung Gottes und zur Verherrlichung Jesu Christi. Also die Jünger haben Angst. Die haben Angst, dass Jesus zurückgeht nach Judäa, weil sie sagen, eben wollten die Juden dich so intensiv töten und jetzt willst du gehen? Und Jesus sagt ihnen, ja, ich will euch sagen, Lazarus ist tot. Und dann erst recht denken sie, warum jetzt nach Judäa wieder zurückgehen, wenn er tot ist, dann ist er tot. Das ist ein unnötiges Risiko. dass Jesus sein Leben in Gefahr bringt. Und die Stimmung scheint so zu sein von den 12 Jüngern oder von den 11 Jüngern, dass sie dagegen waren, nach Jerusalem zurückzugehen, nach Bethanien. Und an dieser Stelle, wo alle Jünger schweigsam sind, hören wir zum ersten Mal von Thomas, was er sagt in Vers 16. Er sagt zu seinen Mitjüngern: Lasst uns auch mit ihm gehen, damit wir mit ihm sterben. Liebe Freunde, wir sehen dieser Mann, der als ein Zweifler in die Geschichte eingeht, dass er gerade in dieser Situation, wo es um Leben und Tod geht, dass er sich mit Jesus Christus identifiziert. Und das war kein Profilierungsversuch. Ehrlich gesagt, unter uns als Christen, oft versuchen wir andere zu beeindrucken von unserem geistlichen Stand. Aber Thomas war nicht so ein Mensch. Er war ein pessimistischer Mensch, jemand, der sich lieber zurückzieht und erst unter riesigen Zwang nach vorne kommt und etwas sagt oder macht. Er ist zu pessimistisch. Er ist ein Schwarzseher. Er ist schwermütig. Er ist ein melancholischer Mensch, der immer das Schlimmste sieht. Das ist eine Art Schutz auch. Ich weiß nicht, wo und wie du dich selber einordnest. Es ist bekannt, es gibt Optimisten, es gibt Pessimisten. Und beide, ich sage beide, sehen die Wirklichkeit etwas verzerrt. Die Optimisten sehen die Lage mit einer rosa Brille und der Pessimist mit einer schwarzen Brille. Und beide haben ihre Gefährdungen. Der Optimist kann sehr oberflächlich sein und seicht. Der Pessimist kann sehr grüblerisch sein, mürrisch, launisch. Kennen wir das? Der Optimist fühlt sich wohl, wenn Menschen um ihn sind, weil er sich also darstellen kann. Während der Pessimist ist ein Einzelgänger. Er fühlt sich sicherer allein. Der Optimist will einfach andere beeindrucken, liebes Kind spielen. Während der Pessimist sucht die Konfrontation. Ich weiß nicht, wie ihr euch selbst seht. Und es ist wichtig, dass wir etwas uns kennen. Und ich will sagen, dass die Erkenntnis Gottes, wenn wir Gott wirklich kennen, fangen wir an, uns selber zu kennen. Der Optimist kann sehr unempfindsam sein. Und der Pessimist kann sehr empfindlich werden. Wenn man etwas sagt, kann er das so verdrehen, dass er sich so tödlich verletzt wird. Der Optimist kann sehr überheblich werden, der Pessimist schnell beleidigt und unten liegen. Und der Optimist kann leichtfertig sein, während der Pessimist ist vielleicht zu ernst, dass er nicht mehr leben kann. Der Optimist kann herrisch, bestimmend sein, während der Pessimist kann sich selbst und andere zu einem Opfer seiner Laune machen. Und liebe Brüder und Schwestern, liebe Freunde, ich sage das, weil oft in unserem eigenen Leben als Christen, ich sage als Christen, Mechanismen in uns ablaufen, unkontrolliert, ohne unseren Wollen und Willen. Und wir verstehen das nicht, warum das so ist. Und ich finde das großartig von diesem Thomas, wo die anderen sich zurückziehen, Angst haben. Er sagt, lasst uns mit ihm gehen und mit ihm dort sterben. Für Thomas gibt es nur eine Sache. Ich bleibe bei Jesus, auch wenn das der Tod bedeutet. Das sind große Worte der Treue und der Liebe und der Anhänglichkeit. Ohne Jesus, denkt Thomas, es ist sinnlos zu leben. Lieber mit ihm sterben, als ohne ihn zu leben. Liebe Brüder und Schwestern, im Laufe unserer Zeit als Christen kommen wir mehr und mehr zu dieser Einstellung. Wenn wir leben, dann lohnt es sich nur, wenn wir ganz Jesus gehören und ihn lieben und seinen Willen tun und unser Leben zu seinen Füßen liegen steht. Thomas wollte lieber mit Jesus sterben, als ohne ihn zu leben. Die zweite Begebenheit finden wir in dem oberen Raum, in den Abschiedsreden Jesu in Johannes Evangelium Kapitel 14. Ich lese die Verse 1 bis 7. Kapitel 14 ab Vers 1. Euer Herz, Jesus spricht zu den Jüngern, euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott. Glaubt auch an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Und wohin ich gehe, dahin wisst ihr den Weg. Liebe Freunde, auch an dieser Stelle, wo die Atmosphäre niedergedrückt ist, weil Jesus sagt, ich werde festgenommen, ich werde gekreuzigt, ich werde begraben, aber ich werde auferstehen. Da ist eine, will ich mal sagen, eine sehr depressive Stimmung auf die Jünger wegen dieses Abschieds. Jesus sagt ihnen auch, dass einer der 12 ihn verraten wird, Jesus, der große Petrus, wird ihn mindestens 3-mal verraten, verleugnen. Und sie werden alle Jesus verlassen und Jesus allein lassen. Und es ist unerträglich und man kann sogar die Spannung fühlen. Die Atmosphäre knistert und niemand wagt, was zu sagen in so einer Atmosphäre. Kennst du sowas? Eine Atmosphäre, wo es so schwierig ist, wo man nicht weiß, was man sagen soll. Und jetzt hören wir wieder diesen Thomas, was er sagt in Vers 5. Thomas spricht zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Und wie können wir den Weg wissen? Darf ich mal so sagen, Thomas ist kein Christ, der nur nickt, sondern er muss alles durchdenken und verstehen. Er ist kein Konformist, der alles mitmacht, aber er ist kein Querulant gegen alle, dass er gegen alles ist. Er konnte wichtige Fragen, zentrale Fragen des Glaubens konnte er nicht unbeantwortet lassen. Denken wir mal, wie oberflächlich wir sein können und wie zentrale Fragen unseres Lebens und unseres Glaubens, dass wir sie vergessen, wenn wir aus dem Gottesdienst rausgehen. Und er ist mutig, genau wie vorher, und zeigt seine Unwissenheit. Wir wollen alle sehr wissend erscheinen. Wir mögen es nicht, dass wir unsere Unwissenheit bekannt geben. Und liebe Freunde, Thomas artikuliert, was alle denken, aber niemand wagt, es zu sagen. In der Gemeinde müssen wir lernen, die Wahrheit miteinander zu reden und die Wahrheit miteinander in Liebe zu reden. Vielleicht ist es auch sogar kein Wahrheit, vielleicht aber ich habe einen Gedanke, das mich beschäftigt, das mir Spannungen und Konflikte bringt in meinem Leben, in der Gemeinde. Ich muss das sagen. Wir müssen unser Innerstes auch zeigen öffentlich und nicht uns verstecken. Er sagt ihm, Herr, wir wissen nicht den Weg. Und wie sollten wir den Weg wissen? Echte Fragen sind eine Hilfe, nicht nur für den Fragenden, sondern für uns alle. Wir lernen alle, wenn Fragen, wichtige Fragen beantwortet werden. Und ich bin so froh, dass nach etwa 2000 Jahren, dass Thomas diese Frage gestellt hat, weil Jesus gibt eine einzigartige Antwort, eine großartige Antwort. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Jesus bietet nicht etwas an, nicht einen Weg, sondern er ist selbst der Weg. Ohne ihn, ohne Jesus Christus, sind wir auf einem Irrweg. Er ist die Wahrheit. Ohne ihn täuschen wir uns selbst und leben in Selbstbetrug und befinden wir uns im Irrtum. Er ist das Leben. Ohne ihn befinden wir uns im Tod und im ewigen Tod. Und er ist alles, liebe Brüder und Schwestern, was wir benötigen. Er lässt uns in Leid, in Schwierigkeiten so singen, fröhlich singen. Nicht deswegen, weil wir singen müssen. Er ist alles, was wir brauchen und mehr, als wir uns vorstellen können. Also wir sahen hier in diesen zwei Begebenheiten Thomas als den Mutigen, als den Fragenden. Und in der dritten Begebenheit sehen wir seinen verwundbaren Zustand nach der Kreuzigung und Tod und Auferstehung Jesu. Ich lese aus Kapitel 20, Johannes Kapitel 20, ab Vers 19 bis 22. Inzwischen ist Jesus gekreuzigt, gestorben, begraben, auferstanden und alle Jünger sind fertig, fix und fertig. Für sie ist eine ganze Welt zusammengebrochen, aber am meisten betroffen, denke ich, ist der Thomas. Also Kapitel 20, ab Vers 19. Als es nun Abend war, an jenem Tag, dem ersten der Woche, und die Türen, wo die Jünger waren, aus Furcht vor den Juden verschlossen waren, kam Jesus und trat in die Mitte und spricht zu ihnen: Friede euch. Als er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und die Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Jesus sprach nun wieder zu ihnen: Friede euch. Wie der Vater mich ausgesandt hat, sende ich auch euch. Als er dies gesagt hatte, hauchte er sie an und spricht zu ihnen: Empfangt Heiligen Geist. Thomas war nicht dabei. Er war nicht dabei. Was hat er verpasst? Wieso? Ich denke, Thomas war so verletzt und so verwundet und so am Boden und so niedergeschlagen und depressiv, dass er niemanden sehen wollte. Er wollte seine Ruhe haben. Er ist wie ein verwundetes Tier, der in seine Höhle zurückkriecht und seine Wunden abschlägt und einfach sich legt und will einfach sich von dieser Strapaze erholen. Ich möchte hier einen Punkt ansprechen. Er war depressiv. Und die Frage ist, liebe Brüder und Schwestern, kann Gott solche Menschen gebrauchen, die depressiv sind? Wir genieren uns darüber zu sagen, ich befinde mich in einer Tieflage. Natürlich sagt man das nicht in aller Öffentlichkeit, aber wir müssten als Christen Menschen des Vertrauens haben, wenn wir uns in schwierigen Situationen, dass wir das auch sagen können. Thomas hat sich zurückgezogen, allein. Das verschärft die Lage. Kann Gott depressive Menschen gebrauchen? Ich denke, die Bibel und die Geschichte, die Kirchengeschichte zeigt das. In den USA im 18. Jahrhundert lebte ein Missionar, David Brainerd, und er war depressiv. Es lohnt sich, seine Biografie zu lesen. Und er ist mit 29 Jahren gestorben, aber bevor er starb, hat Gott unter den Indianern eine Erweckung entstehen lassen durch die Arbeit von David Brainerd. Und jemand anders, der vielleicht eine Überraschung für viele, ist der Fürst der Prediger, Charles Spurgeon. Er war ein depressiver Mensch. Er litt unter Krankheiten, Gicht und andere Sachen und er war depressiv. Er war einmal so depressiv, dass er nicht predigen konnte. Und dann hat jemand, ein Diakon, hat eine frühere Predigt von ihm gelesen. Er ist nicht zum Predigen gegangen. Ich will das nur sagen. Egal wie wir sind, egal in welcher schwachen Situation und elenden Situation wir sind, egal was unsere Vergangenheit ist, egal was uns auch an Schuld belastet, bei Jesus finden wir die Lösung und die Befreiung davon. Dass wir zu Menschen werden, die er gebrauchen kann und die ihm ähnlich werden. Ich wünsche mir, dass wir in der Gemeinde über echte Nöte reden können und nicht nach außen uns darstellen als Menschen, als Christen, die sehr stark sind. Ich denke, es gibt ein sehr großes Bedürfnis unter uns Christen, dass wir über die Schattenseiten unseres Lebens miteinander reden und hier Hilfe finden. Und das genügt nicht, dass er so ganz unten ist, seine Gefühle, er will nicht mehr leben. Denn die schönen Jünger, die Seelsorger, die großen Seelsorger, sagen ihm: Hey Thomas, wo warst du am letzten Sonntag? Ist der Herr Jesus zu uns gekommen? Natürlich, sie sind so froh, sie müssen es sagen, aber das hat ihn völlig zerstört. Und wir lesen, was er dazu sagt und wie er reagiert in demselben Kapitel, Vers 24. Thomas aber, einer von den 12, genannt Zwilling, war nicht bei ihnen, als das erste Mal am Sonntag, am ersten Tag der Woche, Jesus aus den Toten auferstanden und zu ihnen kam. Thomas aber, einer von den 12, genannt Zwilling, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Die Reaktion von ihm. Die wollen ihm helfen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht in seinen Händen das Mal der Nägel sehe und meine Finger in das Mal der Nägel lege und lege meine Hand in seine Seite, so werde ich nicht glauben. Und nach 8 Tagen, am nächsten Sonntag, waren seine Jünger wieder drinnen und Thomas bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und trat in die Mitte und sprach: Friede euch. Dann spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände, und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite, und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortet und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Jesus spricht zu ihm: Weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Glückselig sind die, nicht gesehen und doch glauben. Liebe Freunde, die Jünger, die 10 Jünger wollten Thomas helfen und sagen ihm: Ja, wir haben den Herrn gesehen. Und dieser Gedanke, dass er Thomas, den Herrn, den Auferstandenen, verpasst hat, ist absolut unerträglich für ihn. Das kann und darf nicht sein. Er dachte, alles ist vorbei. Und dann, als er nicht dabei war, kommt der Herr am ersten Sonntag, am ersten Tag der Woche, nach seiner Auferstehung zu den Jüngern, wir haben es gelesen, und offenbart sich ihnen. Thomas hat was verpasst. Wir können auch öfter es verpassen, wenn wir nicht in der Gemeinschaft miteinander sind. Und er flippt aus. Der Gedanke ist ihm zu viel, dass er den Herrn verpasst hat. Er denke, dass ich bin erledigt. Und er sagt: Ich werde auf keinen Fall glauben, es sei denn, dass meine Bedingungen erfüllt werden. Er schreibt den Herrn. Er schreibt Gott vor. Das machen wir öfters. Wie er handeln soll und wie er ihn aus der tiefen Grube herausholen soll, den er selber gegraben hat. Wir sind manchmal so, spielen auf Mitleid, Selbstmitleid. Und er sagt Folgendes im Vers 25: Wenn ich nicht in seinen Händen das Mal der Nägel sehe und meine Finger in das Mal der Nägel lege und lege meine Hand dreimal legen, lege meine Hand in seine Seite, so werde ich nicht glauben. In dem Griechischen ist das die größte und stärkste Verneinung, die in der Sprache vorhanden ist. Er hat entschieden, wenn das nicht so geschieht, wie ich will, dann will ich nicht glauben. Ich weiß nicht. Ich sehe Eigenschaften in meinem Leben ähnlich wie bei Thomas. Ich will dem Herrn vorschreiben, wie er das mir helfen soll. Mache ihm Bedingungen. So und so. Und liebe Brüder und Schwestern, wir sehen hier die unwahrscheinliche Liebe, die Gnade, die große Herablassung unseres Herrn und Gottes, dass er nach 8 Tagen am nächsten Sonntag, er muss eine Woche das ertragen, nach 8 Tagen kommt Jesus direkt. Er hat einen Auferstehungsleib, der nicht materiell ist, er kann durch die Wände gehen. Und er sagt ihnen, Friede, Shalom, Wohlergehen. Er verschwendet keinen Blick zu den anderen 10, sondern spricht Thomas direkt an und geht auf jedes Wort und Bitte, was Thomas gesagt hat. Er hat genau zugehört, was Thomas gesagt hat. Thomas hat gesagt, wenn ich nicht das Mal den Nägel in seine Hände sehe, und er sagt ihm, siehe meine Hände, die durchbohrt sind. Er sagte Thomas, meine Finger in das Mal der Nägel. Er sagt ihm, reich doch deinen Finger her. Und Thomas sagte, und lege meine Hand in seine Seite. Reiche auch deine Hand her. So werde ich keineswegs glauben. Absolut werde ich nicht glauben. Und er sagt ihm, werde nicht ungläubig, sondern gläubig. Liebe Brüder und Schwestern, wie verkehrt wir sind. Wir zweifeln an allem, was Gott sagt. Immer öffnen wir uns für solche Gedanken, die Gott in Zweifel und sein Wort in Zweifel ziehen. Und liebe Brüder und Schwestern, es ist einmalig, was jetzt wie Thomas dazu reagiert. Er sagt, mein Herr und mein Gott. Das ist die klarste Aussage von allen Jüngern und vielleicht im ganzen Neuen Testament zu der Gottheit Jesu, dass Jesus wahrer Mensch und wahrer und zugleich wahrer Gott ist. Also unsere Skepsis und Unglauben wird nicht durch Argumente weggefegt, sondern durch eine Begegnung mit dem auferstandenen Herrn. Das macht er heute nicht leiblich, sondern er will uns begegnen durch den Heiligen Geist und durch sein Wort. Seine ganzen Zweifel sind weggefegt. Jesus hat 3-mal im Johannesevangelium gesagt, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Und liebe Brüder und Schwestern, in den heutigen Strömungen, religiösen Strömungen um uns müssen wir alles, alle Religionen an der Person Jesus messen. Wer ist Jesus? Was sagen die Religionen, dass Jesus ist? Ist er zugleich wahrer Mensch und wahrer Gott? Und zweitens, ist er gekreuzigt und auferstanden? Das sind die Regeln, Maße, an dem wir alles beurteilen müssen und können. Richtig beurteilen können. Darf ich mal fragen, was ist dein Bekenntnis? Was sagst du von Jesus persönlich? Nicht hier in der Gemeinde, sondern persönlich, wenn du mit ihm allein bist. Sagst du auch, er ist mein Herr? Er hat das Sagen in meinem Leben? Und mein Gott? Es gibt Bilder, wo die berühmten Maler versucht haben, diesen Augenblick festzuhalten, von Rembrandt. Das ist diese. Er ist erschrocken. Thomas ist erschrocken. Er legt nicht seine Hand und seinen Finger in die Wunden. Er ist so erschrocken, dass er sagt, mein Herr und mein Gott. Das zweite Bild von Guercino sehen wir, der Maler hat tatsächlich seine Hand in die Seite von Jesus gelegt. Wir wissen nicht, was stattgefunden hat, denn die Bibel sagt uns nicht. Aber das sind die zwei Möglichkeiten, die diese Maler, bekannte Maler, festgehalten haben. Und Jesus will, liebe Brüder und Schwestern, er will, dass wir zur Gewissheit kommen und nicht leben mit zentralen Fragen, die nicht beantwortet worden sind. Er macht Thomas keine Vorwürfe dafür. Dankeschön. Er macht keine Vorwürfe dem Thomas, dass er zur Gewissheit gelangen will. Und er gelangt wirklich zur Gewissheit. Und Thomas hat die Erfahrung gemacht, dass Jesus Christus die Fragen der Existenz, der menschlichen Existenz, beantwortet hat, dadurch, dass der auferstandene Jesus, der gekreuzigte und auferstandene Jesus, ihm begegnet ist. Und er sagt, glücklich ist der Mensch, der nicht sehen muss. Glücklich ist der Mensch, der Gott und Jesus Christus nicht Bedingungen stellt, wie er handeln soll, damit er glaubt, sondern sagt, Herr, ich bin ein armer Kerl. Ich bin ein ungläubiger Mensch. Ich bin voller Zweifel und chaotischen Gedanken. Aber ich will lernen, dir zu vertrauen. Bitte überwinde diese Zweifel in mein Leben. Und jetzt wollen wir ein paar Worte über das Ende von Thomas hören. In Kapitel 21 sehen wir ihn am See Genezareth, Kapitel 21, die ersten zwei Verse. Nach diesem offenbarte Jesus sich wieder den Jüngern am See von Tiberias, Galiläischer See. Er offenbarte sich aber so, Simon Petrus und Thomas, genannt Zwilling, und Nathanael, der von Kana in Galiläa, und die Söhne des Zebedäus und so weiter. Thomas hat Angst, jetzt nicht dabei zu sein in der Gemeinschaft, dass er nicht nochmal sowas verpasst. Er wird unmittelbar nach Petrus als Zweiter genannt. An zweiter Stelle wird er genannt. Und er hat erfahren, wie wertvoll die echte christliche Gemeinschaft sein kann. Es gibt Traditionen, und dann hören wir von ihm, dass er bei der Gebetsgemeinschaft in Apostelgeschichte 1,13 ist. Und als sie gekommen, die Jünger, nachdem Jesus gen Himmel gefahren ist, sie hineingekommen waren, stiegen sie hinauf in den Obersaal, wo sie sich aufhalten pflegten, sowohl Petrus als Johannes und Jakobus und Andreas und Philippus und Thomas und Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus, und Simon der Eiferer und Judas, der Sohn des Jakobus. Er ist dabei, auch in der Gemeinschaft. Und es gibt zwei Traditionen von der Geschichte, die uns sagen, wie das Ende von diesem Thomas war. Eusebius, der die erste Kirchengeschichte geschrieben hat, sagt, dass die Apostel haben die Welt unter sich geteilt, wer wohin geht, um zu missionieren. Und dass Thomas das Teil, also in Irak, Persien, dort gepredigt hat. Und man sagt, dass er dort als Märtyrer gestorben ist. Es gibt eine zweite Tradition von Hieronymus, dass er also nach Indien, so weit nach Osten gegangen ist, Thomas, nach Indien. Wir wissen nicht genau, wir können das nicht verfolgen. Aber als Vasco da Gama, also der portugiesische Seefahrer, in 1500 nach Indien gelangt ist, hat er also dort sogenannte Thomas-Christen entdeckt. Egal wie, wir wissen von diesem Thomas, dass er treu dem Herrn gedient hat bis zum Tod. Das ist der Skeptiker und der Melancholiker, der von der Skepsis zur Gewissheit gelangt ist, von den Zweifeln zum Glauben. Und liebe Brüder und Schwestern, von der Verzweiflung zur echten Anbetung Gottes, wo er sagt, mein Herr und mein Gott. Er fand die letzte Antwort zu seiner Existenz und zum menschlichen Leben, um die Fragen des Lebens und zu seinen Zweifeln und Verzweiflung. Und er bekannte, du, Jesus Christus, bist mein Herr und mein Gott. Ist Jesus Christus auch dein Herr und dein Gott? Amen. Wir wollen miteinander beten. Wenn jemand angesprochen ist, bitte ich darum, dass er den Herrn sagt, was ihn bewegt. Und ich werde die Gebetsgemeinschaft abschließen. Herr Jesus Christus, wir wollen dir herzlich danken für diesen Thomas. Wir sehen deine große Gnade, deine Liebe. Herr, wir haben viele Eigenschaften von Thomas in uns, dass wir oft zweifeln, dass wir vielleicht oft unterdrückt sind und hoffnungslos. Und wir bitten dich darum, um eine Begegnung mit dir, der du den Tod überwunden hast, der du die Auferstehung und das Leben bist. Begegne du uns. Du kennst jeden einzelnen von uns und wir bitten um eine ähnliche Begegnung mit dir, wie Thomas, die uns befreit und uns zu deinen Nachfolgern, treuen Nachfolgern, freudigen Nachfolgern und sieghaften Nachfolgern macht. Amen.